Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sande, herzlich willkommen zu dieser Folge bei Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Der Sommer ist vorbei, der Urlaub in Schweden vielleicht schon wieder ein paar Wochen oder auch Monate zurück. Da grübelt vielleicht ja so der ein oder andere übers Auswandern. Vielleicht ist das so ein Gedanke, wo man sich überlegt, ja, vielleicht sollte man doch mal diesen Schritt wagen, von dem man immer irgendwie geträumt hat. Und schon öfter waren hier Auswanderer im Podcast zu Gast, um von ihrer Auswanderung zu erzählen. Und auch wenn jede Auswanderung anders ist, jede ist ganz individuell, hat so ihre eigenen Herausforderungen, aber auch die ganz eigenen schönen Seiten, so sind, finde ich, diese Erzählungen vom Auswandern doch wichtig. Zum einen, weil das einfach spannende Geschichten sind, denen man gerne zuhört, aber zum anderen auch, weil man, glaube ich schon, wenn man selber mit dem Gedanken spielt, auszuwandern, auch etwas mitnehmen kann aus diesen Erzählungen. Ja, und es gibt, würde ich mal sagen, so zwei unterschiedliche Typen von Auswanderern. Die einen, die planen minutiös über Jahre hinweg, sind super vorbereitet, organisieren alles äußerst genau, ehe sie dann den entscheidenden Schritt gehen. Die anderen sind eher die Spontanen, die eine Gelegenheit, die sich vielleicht auftut, beim Schopfe packen und ehe sich's die Angehörigen versehen, sind sie weg. Und heute habe ich Besuch von zwei Auswanderern, die, so würde ich es sagen, glaube ich, definitiv der zweiten Gruppe angehören, der Spontanen. Als es vor ein paar Folgen mal ums Reiten in Schweden ging, da habe ich mit Melanie von der Ranch 52er gesprochen und da kamen wir auch kurz auf die beiden, die heute hier zu Gast sind, zu sprechen. Und jetzt sind sie hier. Schön, dass ihr da seid. Angelika und Tobi. Hey.
Hey. Hey.
Ja, ihr habt einen Pony-Reiterhof und ein Gurken- und Zucchini-Wonderland, würde ich mal sagen, aufgebaut. In der Nähe von Tingsryd seid ihr im südlichen Småland. Wie geht's euch gerade dort? Ich habe gerade davor schon mal einen Blick bei SMHI auf die Wetterkarte geworfen und habe gesehen, ihr habt noch zwar schon kühlere Temperaturen, aber schön viel Sonne. Ist das so?
Ja, also es geht jetzt so langsam Richtung Herbst. Also langsam ist zwar ein bisschen übertrieben, es geht relativ schnell. Die Birken sind alle schon gelb, aber das Wetter ist mega.
Ja. Ja, und letzte Nacht hatten wir den ersten Frost. Also es war so richtig, richtig kalt letzte Nacht. Und heute Morgen dann schon so die ersten Sachen auf dem Boden gefroren. Also man merkt, es geht Richtung Herbst.
Okay. Ja. Ja, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ihr aus der Schweiz nach Schweden ausgewandert seid. Habt ihr das Gefühl, jetzt eigentlich mittlerweile so nach einem Jahr schon angekommen zu sein? Oder sind es nach wie vor viele Momente, wo ihr sagt, da ist irgendwie noch was unbekannt, fremd, irgendwie anders? Oder wie ist das so das grundsätzliche Gefühl gerade bei euch?
Ich denke, man merkt schon so langsam, also gerade jetzt, wo es auf den Winter, auf den Herbst zugeht, wir sind ja letztes Jahr Ende September hier angekommen und dann war halt alles komplett neu, gerade auch mit den Pferden und so. Wir wussten nicht so genau und alles, es war teilweise viel Regen und viel Matsch zum Beispiel und da waren wir total unvorbereitet drauf. Und jetzt merken wir schon so im zweiten Jahr jetzt quasi, man weiß, worauf man sich einlässt. Also wir wissen jetzt, okay, jetzt müssen wir wieder gucken mit der Tränke bald, wenn alles einfriert in der Nacht zum Beispiel. Oder wir mussten das Licht vom Hof jetzt wieder anmachen für den Abend zum Beispiel. Das hatten wir letztes Jahr noch gar nicht. Da war der Hof abends einfach komplett dunkel. Und jetzt haben wir schon das Licht wieder angemacht. Also es sind so Kleinigkeiten, die jetzt halt installiert sind und von denen man jetzt weiß, dass man sie ja wieder machen muss oder wie man sie auch macht, vor allem, glaube ich.
Ja, und es ist definitiv weniger Stress. Also wir sind ja hier angekommen und hatten eigentlich nicht so viel Plan, was alles kommt und wie schnell es kommt. Wir mussten auch, also das eine war das ganze Praktische, also dass die Pferde einen Stall hatten, da eben das Licht und so weiter, was Angelika erwähnt hat. Und das andere ist halt auch die ganze Bürokratie. Die war auch sehr, sehr anstrengend. Wir waren da eigentlich, also wir hatten ja zum Zeitpunkt der Einwanderung eigentlich keine Krankenversorgung und solche Dinge. Das ist jetzt natürlich schon ganz anders. Jetzt können wir eigentlich relativ entspannt in den Winter. Und wir freuen uns sogar ein bisschen drauf, weil die Stimmung ist einfach komplett anders als im Sommer, logischerweise, aber auch einfach schön.
Ich habe ja eingangs gesagt, ich würde zu der Gruppe der spontanen Auswanderern gehören. Das ist sicherlich auch richtig, aber stimmt vielleicht auch doch nicht ganz, denn die Idee auszuwandern ist eine, die schon durchaus länger in euch schlummerte. Ihr habt auch erzählt, dass ihr gerne eigentlich nach Kanada mal auswandern wolltet. Das kam aber nicht so. Könnt ihr vielleicht davon mal erzählen, wie kam es eigentlich so zu dieser Idee, prinzipiell überhaupt auszuwandern und dann warum auch nach Schweden? Wie war da so die Entwicklung?
Ja, ich denke, also wir kennen uns ja noch nicht so ewig lange. Also wir sind auch gar nicht so lange quasi, bevor wir jetzt ausgewandert sind, zusammengekommen. Und ich denke, das auch mit Kanada, also wir waren zusammen noch nie in Kanada. Wir waren nur getrennt voneinander immer wieder in Kanada unterwegs. Und ich glaube, wir haben uns da einfach beide so in diesen Norden und in die Wildnis verliebt. So halt dieses weite Fahren zum Beispiel, ohne dass irgendwelche Häuser kommen oder ohne Gegenverkehr. Und zu wissen, man wohnt irgendwo und das nächste Haus ist dann halt irgendwie 5 Kilometer entfernt oder noch weiter. Und das fanden wir beide eigentlich unabhängig voneinander schon einfach immer toll durch unsere Erfahrungen in Kanada. Und als wir uns dann kennengelernt haben, war das von Anfang an immer Thema. Also nochmal was Neues sehen, mehr Platz haben für die Tiere, vor allem auch für die Pferde, für die Hunde. Wir haben vorher in einer Wohnung gewohnt, nicht mal mit einem Balkon. Also so gar keine Freiheit quasi auch für unsere Tiere. Und das war, denke ich, schon so ein Punkt, den wir vor allem auch ändern wollten. Was wir gemerkt haben in der Schweiz, ist es halt einfach sehr eng alles. Es gibt sehr viele Menschen und ja, das ist in Schweden ein bisschen anders. Ich denke, es erklärt sich so gut. Ich sage immer, ja, die Schweiz ist, oder Schweden ist 11-mal größer als die Schweiz, hat aber ungefähr gleich viele Einwohner. Und ich denke, das sagt schon sehr viel aus darüber, wie das Leben in der Schweiz so ist, wenn man Natur liebt und Weite liebt und Wildnis liebt. Ich denke, das war so der Hauptgrund, einfach mehr Platz zu haben, mehr Raum zu haben, ja. Oder?
Du hast ja gesagt, ihr seid nicht so lang zusammen. Ich glaube, seit 2 Jahren seid ihr erst zusammen. Oder als
ja,
Paar, das ist das richtig?
Ungefähr, ja.
Okay, das heißt, ihr seid 1 Jahr, nachdem ihr quasi zusammengekommen seid, auch schon ausgewandert. Das ist ja dann, kann man euch dann doch, glaube ich, in die Gruppe der Spontanen definitiv da mit reinschieben. Ist das schon auch ein spannendes Abenteuer? Manche würden wahrscheinlich auch sagen, ein Wagnis, mit jemandem, den man vielleicht noch gar nicht so intensiv kennt, dann gleich zu sagen, auswandern. War das für euch irgendwie auch etwa ein Gedanke, der so im Hinterkopf war? Oder habt ihr gesagt, so, nö, das passt so, fühlt sich gut an, wir wandern aus?
Also wie gesagt, es war eigentlich ab dem ersten Date, das wir hatten, war das eigentlich ein Thema. Jetzt nicht konkret, aber es stand von Anfang an unter diesem Stern, dass wir eigentlich einen Hof wollen. Und halt die Weite und den Hof wollen. Das war in unserer Heimat, also in der Schweiz, einfach nicht möglich. Es geht nicht, finanziell und vom Platz her. Und darum, ja, es war eigentlich von Anfang an Thema. Wir haben dann nicht am ersten Date entschieden. Wir sind dann 2-3 Monate später zusammen in Kurzurlaub nach Schweden gegangen. Auch weil Angie mir damals gesagt hat, Schweden sei so wie ein bisschen wie Kanada, nur kleiner. Und ich dachte dann, ja, schauen wir mal an. Ich war bis dahin noch nie in Schweden und es hat dann irgendwie gepasst. Es hat irgendwie genau gleich gepasst. Genau, so ist das entstanden.
Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es war zunächst nicht das Ziel, nach Schweden auszuwandern, sondern es war eher das Ziel, irgendwo einen Ort zu finden, wo man einen eigenen Hof haben kann, wo man Platz hat für die Tiere, für sich selbst auch. Und das hat dann in Schweden ganz gut gepasst. Ja, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, also was klar war, war in Norden. Es kommt da nicht sehr viel in Frage.
Ja. Ja. Und Kanada ist halt einfach zu kompliziert und zu schwierig und zu teuer und halt auch einfach zu weit weg. Also es ist halt schon der Luxus. Jetzt sind wir zwar weit weg von der Schweiz, aber man ist halt mit Flugzeug und so trotzdem irgendwie in 6 Stunden bei uns. Also es ist halt noch so eine machbare Reise, auch mal für ein paar Tage jetzt für unsere Freunde oder Verwandten und so. Und das ist halt schon auch so ein Ding, das ganz gut ist. Man ist da nicht ganz ab von der Welt, so quasi. Ja.
Ja, noch was, wenn ich darf, noch was so zum, ja, wir kennen uns noch nicht lange und sind dann gleich in so ein Wagnis rein. Ich denke immer, es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, ob man sich schon 10 Jahre kennt oder nur ein Jahr. Weil ich glaube, wir zwei hätten weniger Chancen gehabt, eine lange Partnerschaft zu haben, wenn wir in der Schweiz geblieben wären. Weil wir einfach nicht das Umfeld, nicht das Leben hätten, das wir uns eigentlich wünschen zusammen.
Ja, klar. Wenn man das Gefühl hat, das passt, dann ist ja auch einfach, dann spürt man das im Normalfall ja auch. Ich bin damals auch sehr, sehr spontan ausgewandert nach Schweden. Ich weiß auch, ich habe da noch nicht mal eine Wohnung gehabt und ich packe jetzt meine Sachen und bin losgefahren und ging auch alles gut aus. Manchmal muss man vielleicht auch dieses Spontane, das ist einfach das Wagen, das muss nicht immer gut ausgehen, aber die Chancen sind ja schon auf jeden Fall auch da, dass es gut ausgehen kann. Genau. Jetzt habt ihr aber natürlich, ich habe am Anfang auch gesagt, jede Auswanderung ist auch ganz individuell, jede Auswanderung ist eigen, hat so die eigenen Herausforderungen. Aber bei euch kommen ja schon ein paar Sachen zusammen, die speziell oder anders sind vielleicht auch. Ihr seid zum einen aus der Schweiz, das heißt nicht EU-Land in ein EU-Land. Dann habt ihr Pferde oder zumindest ein Pferd damals dabei gehabt, das auch mit umgezogen werden musste. Ihr seid selbstständig, ihr baut eine Selbstständigkeit auf. Das ist ja auch nochmal was Spezielles. Man hat nicht irgendwie vielleicht die Sicherheit von einem Angestelltenverhältnis am Anfang. Wie war das so am Anfang oder die Monate vor der Auswanderung? Wie viel Zeit habt ihr da vor dem Rechner verbracht, um alles Mögliche in Erfahrung zu bringen, was man denn an was man noch denken muss?
Also ich glaube, ich habe das Glück, dass ich Tobi habe, was das angeht, weil Tobi ist halt sowieso schon computermäßig sehr, sehr stark und macht ja auch viel so IT-Sachen und programmiert und so und ist einfach am Computer sehr schnell und hat eine schnelle Auffassungsgabe und hatte halt dadurch, dass in der Schweiz auch schon so eine Teilselbstständigkeit quasi bestand, auch die Möglichkeit, da dann Zeit zu investieren. Also ich habe noch gearbeitet in meinem ehemaligen Job als Sozialpädagogin und habe dann quasi erst einen Monat vor Auswanderung aufgehört zu arbeiten. Also ich habe das Pensum schon reduziert davor, dass ich mehr Zeit hatte für die Vorbereitung und dann aber erst einen Monat eigentlich vor Auswanderung aufgehört. Vor allem damit ich dann für die Wohnungsauflösung und den Umzug an sich und so alles machen konnte. Und Tobi war eigentlich hier so unser Bürokratie-Mensch, der das dann zu großen Teilen geregelt hat, ja. Aber es hat schon sehr viel Zeit gekostet.
Ja. Also es ging, wir haben uns im Februar entschieden, auszuwandern und sind dann im September ausgewandert, Ende September. Ja, also wir hatten schon ein bisschen Zeit.
Gibt es da bestimmte besondere Anforderungen, die schwedischen Behörden stellen, wenn man eben aus der Schweiz kommt, gerade im Vergleich zu einem EU-Land?
Also wir mussten halt wir müssen eine Aufenthaltsbewilligung haben. Und ich glaube, das müssen EU-Bürger brauchen das nicht. Das heißt, wir mussten einen Antrag stellen ans Migrationsverket, der dann genehmigt werden muss. Da musst du halt nachweisen, dass du für dich selbst sorgen kannst. Genau, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Und das hat dann natürlich einen Rattenschwanz von Konsequenzen, weil solange du keine Aufenthaltsbewilligung bekommst, bekommst du so oder so, also kannst du nicht mal einen Antrag auf Personennummer stellen. Und die Anträge dauern halt. Und in dieser Zeit bist du nicht versichert, weißt du nicht genau, was dein Status ist. Du kannst zwar ein Unternehmen gründen, du kannst arbeiten. Also wir als Schweizer sind wir im Schengen-Raum ein Teil von der Personenfreizügigkeit, also wir dürfen uns hier aufhalten, aber wir wissen halt nicht, ob wir ob wir bleiben dürfen, so blöd gesagt. Wir wussten schon, dass es gut geht, aber du weißt nie, wie lang es geht.
Genau. Das heißt auch, diese ganzen Dinge, davon erzählen ja viele, Personennummer zu besorgen, all so etwas, das hat bei euch auch länger gedauert, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Ja, also das hat ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Dann vom ersten Antrag bis wir dann endlich eine Personennummer hatten, genau.
Und ist es da gerade, wenn man auch selbstständig sein möchte, ein besonders großes Hindernis, wenn man diese Personennummer noch nicht hat? Also Sie sind ja schon, die Personennummer ist ja ein Eingangstor zu ganz, ganz vielen Dingen. Merkt man das gerade als Selbstständiger dann vielleicht doppelt und dreifach, dass die immer wieder fehlt und man sie nicht hat und dann Dinge nicht irgendwie schnell genug gehen oder so? oder gar nicht gehen?
Nee, eigentlich nicht unbedingt. Also es ist eigentlich nicht so kompliziert, weil, wie gesagt, du darfst eine Firma gründen, du darfst Geld verdienen, du darfst Steuern zahlen. es ist eigentlich alles möglich, es ist alles nur ein bisschen mühsamer, weil halt anstatt einen Online-Antrag machst du einen Papierantrag. Mhm. Es geht alles länger. Und natürlich, je nachdem, wie viel Sicherheitsbedürfnis man hat, ist es halt im Kopf ein bisschen anstrengender, weil du nicht weißt, ob es in 2 Monaten dann erledigt ist oder nicht, ob du bleiben kannst oder nicht und so Zeug. Genau.
Und wie ist es mit dem Pferd? Da bin ich jetzt völlig naiv und blank und habe überhaupt gar keine Ahnung. Stellt man das einfach in einen Pferdeanhänger und fährt los und zieht um, oder gibt es da auch unfassbar viel Papierkram zu erledigen?
Es geht eigentlich mit dem Papierkram. Also man braucht halt so eine Abfahrtserlaubnis quasi vom Tierarzt, der dann 48 Stunden vorher quasi sagt, okay, das Pferd ist fahrfähig, so quasi. Das braucht man, und man braucht natürlich dann diesen Transferschein, dass man das Pferd überhaupt aus der Schweiz quasi in die EU rein und dann durch die EU durch, Deutschland durch und so überhaupt hoch nach Schweden fahren darf. Und dann muss man es halt in Schweden wieder anmelden quasi, dass man es jetzt importiert. Das ist vor allem dann ein bisschen kompliziert jetzt für uns gewesen, weil man das halt am Zoll machen muss. Also man kann nicht einfach so durchfahren und dann irgendwann mal zum Zoll gehen und sagen, okay, ich habe dann, by the way, ein Pferd mitgebracht, sondern man muss das halt dann direkt machen. Also man darf anscheinend das Pferd hier auch nicht ausladen, bevor man es nicht angemeldet hat. Und das war dann halt so ein bisschen tricky, vor allem auch beim Hochfahren, weil natürlich die Schweiz Zollzeiten hat, bei denen man das Pferd dann quasi ausführt aus der Schweiz. Und dann hat es halt in Schweden auch wieder Zollzeiten, bei denen man einführen muss. Und das hat halt mit der Fahrtzeit nicht so gut gepasst. Also, dass man da dann halt, wir mussten dann quasi in der Schweiz unbedingt mittags gehen, damit man am nächsten Tag quasi zur rechten Zeit dann wieder am Zoll war, um das Pferd einzuführen. Und wir hatten ursprünglich auch geplant, dass wir das Pferd selbst hochfahren. Also wir hatten extra einen Pferdetransporter dafür gekauft. Und ja, am Ende wurde das Pferd dann durch ein professionelles Transportunternehmen hochgefahren, weil wir einfach gemerkt haben, dass es viel zu kompliziert ist, weil die Anforderungen an einen privaten, wenn man einen privaten Transport quasi, diese Anforderungen sind total hoch. Also man darf das Pferd zum Beispiel nur 8 Stunden am Stück transportieren, dann muss man es ausladen. Und das hätte bei uns mit unserer weiten Fahrstrecke von irgendwie 21 Stunden, wenn man das am Stück fährt, hätte das halt dazu geführt, dass wir irgendwie 3 Tage unterwegs gewesen wären und dann halt unterwegs auch immer wieder das Pferd hätten ausladen müssen, was für die Pferde halt zu großem Stress führte. Und der professionelle Transporter, der darf halt durchfahren. Also der durfte dann die ganze Strecke an einem fahren. Das war für mich am Anfang recht schwierig, weil ich fand es total schlimm zu wissen, dass mein Pferd dann so lange im Transporter da stehen muss.
Das waren 24 Stunden fast.
Ja, wenn nicht noch mehr. Ja, es hat dann alles ein bisschen länger gedauert, auch im Zoll und so. Die Schweden lassen sich da auch Zeit. Es hat lange gedauert, alles. Also das haben wir auch gelernt, das haben wir so gesagt. Eigentlich, wir hätten von Anfang an einfach klar sagen sollen, okay, wir nehmen das Geld in die Hand und wir zahlen halt ein bisschen mehr. Dafür lassen wir das Pferd halt direkt professionell hochtransportieren. Weil diese Abklärungen, ob wir das jetzt machen selber oder ob wir das machen lassen, das hat lange Zeit gedauert und uns auch viele Nerven gekostet. Und ja, ich glaube, es macht schon Sinn, dass man das in professionelle Hände abgibt, über so eine große Strecke.
Aber dann ging irgendwann mal in Schweden der Transporter auf und euer Pferd hatte ein wirklich großes Gelände vor sich. Ihr habt einen wunderschönen Hof, ein bisschen südlich von Urshult am Osnen. Und die Geschichte, wie ihr zu diesem Hof gekommen seid, die finde ich auch ganz spannend. Könnt ihr davon weiter erzählen, wie das lief? Da spielt ja auch Melanie ja ein bisschen mit rein, die hier auch schon zu Gast war im Podcast.
Ja, es war eigentlich, also wir waren ja in diesem Kurzurlaub über Weihnacht, Neujahr, wo wir schon so vorher, Tobi hat immer wieder ein bisschen nach Häusern geguckt hier, weil er irgendwann dann gecheckt hat, dass wir hier hochgefahren sind in den Urlaub, dass ja die Häuser hier irgendwie bezahlbar sind für uns. Und wir waren da schon so ein bisschen am Gucken und hatten ursprünglich eigentlich ein ziemlich kleines Budget festgesteckt und waren so der Meinung, ja, wir kriegen hier so für 30, 40.000 bisschen Land, wo wir dann unseren Stall draufstellen oder unser Tiny House. Das war auch mal noch so eine Idee. Ja, das war so unser Budget. Ich glaube, so bis 50.000 haben wir gedacht, okay, das wird schon was. Und dann ja, waren wir hier oben unterwegs und dann war eigentlich klar, wir wollen das machen. Und dann sind wir am letzten Tag von unserer Reise bei Melanie vorbei auf der Ranch und ich bin mit ihr ausgeritten. Und als wir da so die Pferde gesattelt haben, habe ich ihr dann halt so erzählt, ja, eben, wir sind so ein bisschen am Gucken und ja, das ist eigentlich so das Budget und ja, wäre ganz schön, wir würden hier was finden. Und dann hat sie erstmal gelacht und gemeint, ja, das Budget ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Aber ein Freund von mir, der verkauft hier direkt im gleichen Dorf quasi einen Hof. Und der würde auch ganz gut zu euch passen, weil der ist an der Straße zu einem Campingplatz. Und da könntet ihr dann halt auch mit den Touristen was machen quasi. Und ja, wir haben das dann so aufgenommen und mit ihr Kaffee getrunken und das ein bisschen allgemein uns ein paar Sachen von ihr auch angehört, wie es so ist, hier zu leben in Schweden, doch auch jetzt nochmal, weil als ich damals bei ihr war, als Winterhilfe über den Winter, wo ich sie ja kennengelernt habe, das ist 6 Jahre her oder 7 Jahre her jetzt, also hat sich vieles ja auch nochmal verändert. Ja, und nach diesem Kaffee trinken bei ihr sind wir dann direkt das erste Mal hier zum Hof gefahren, so, und haben uns das von uns, also von außen angeguckt.
Ja. Ja, wir sind dann einfach, wir haben einfach ein bisschen rumgeschaut und sind dann am nächsten Tag nach Hause und haben dann gedacht, komm, lass uns mal in den Prozess einsteigen. Lass uns mal einfach mal nachfragen, okay, was kostet's? Nochmal hochfahren, nochmal genau schauen, mal rein in, also auch ins Haus reinschauen, das haben wir bis dahin ja nicht gemacht. Und so hat's dann eigentlich angefangen, genau. Ja.
Und da war gleich so das Gefühl, dass das ist es, oder war das auch eher so ein Prozess?
Nee, also das Grundstück war schon, wir sind da drauf gefahren und es war schon so, boah, ja, das wäre schon was. Ja. Es ist so, wir hatten ja eigentlich kein Bild im Kopf, von was wir suchen. Wir waren ja eigentlich noch gar nicht am Suchen. Mhm. und dachten dann einfach, wir hatten keine Vorstellung von der Gegend, außer dass Angie Melanie kennt. Und das wäre natürlich toll, in der Nähe zu sein. Sonst, ja, gab es keine Vorstellung von gar nichts. Genug Platz.
Ja. Ja, und schon so, wir wussten ja noch nicht so ganz genau, wie wollen wir dann hier auch unser Geld verdienen. Und das Ding war halt, dieser Hof hat halt in der großen Scheune, früher war da ein Café drin. Und da, also das, was wir wussten, war, dass halt das ganz gut gelaufen ist wegen dieser Straße zum Campingplatz. Und unsere Idee war dann mal so kurzfristig, weil Tobi hat in der Schweiz auch viel mit Lebensmitteln und so gearbeitet. Und dann haben wir uns halt auch überlegt, ja, wäre ja ganz nett, vielleicht können wir dann dieses Café auch weiter betreiben oder da irgendwas aufbauen. Und ich denke, das war mit schon so ein ausschlaggebender Punkt, warum wir den Hof dann auch so gut fanden. Weil wir einfach, ich glaube, wir haben in diesem Hof einfach wahnsinnig viel Potenzial gesehen oder sehen wir immer noch, ja.
Ja, es ist nicht so ein Haus für Aussteiger. Hm. Es ist nicht irgendwie so ein kleines Haus mitten im Wald.
Nein.
Sondern es ist wirklich ein Hof in der Nähe vom Dorf auch. Man hat irgendwie Anschluss. Ja, und im Sommer läuft hier was, im Winter nicht.
Ja, im Winter ist es schön ruhig und im Sommer dafür umso unruhiger. Ja. Genau.
Ja. Okay, ich habe diesen Hof Gingas Goat genannt, also Goat, das ist der Hof oder der Bauernhof, aber Gingas, wo kommt dieser Name her, hat er eine bestimmte Bedeutung?
Ja, Ginga, das bin ich quasi, also der Sohn von Melanie damals, als ich eben im Winter hier war, der war damals gerade 2, glaube ich, und konnte noch nicht so richtig gut sprechen und sie hat ihm dann halt erklärt, dass die Angelika jetzt kommt. Über den Winter und er konnte halt den Namen noch nicht aussprechen. Also dieses Angelika ging noch nicht und aus dem wurde dann halt Ginga. Und ja, ich habe das immer noch im Kopf, wie er dann immer irgendwie, wenn wir irgendwo hingefahren sind, hat er immer gefragt, Ginga mit? Kommt Ginga mit? Das war wirklich so sehr süß und ja, ich bin dann irgendwie bei den Leuten da auf dem Hof auch die Ginga so ein bisschen geblieben, wurde auch unter Ginga ins Telefonbuch eingespeichert und all sowas. Ja, das hat sich dann wieder so ein bisschen verflüssigt, sage ich mal, oder wurde, war dann nicht mehr so wichtig, der Name. Aber als wir dann halt hergekommen sind und uns der Hof auch gehört hat und wir das erste Mal hier waren, haben wir so gesagt, eigentlich wäre es ja schon toll, wir würden das Ding jetzt einfach Gingersgård nennen, weil, ja, es wird einfach passen. So, war ein guter Name. Genau. Hat ein bisschen eine Geschichte. Ja. Ist immer gut.
Genau. Okay, was mich noch interessieren würde, was ja auch spannend ist, oder ich sage ganz häufig, die Sprache ist so das A und O, gerade beim Auswandern. Und jetzt, Tobi, du hast ja auch gesagt, du hast eigentlich davor überhaupt gar keine Berührungspunkte zu Schweden gehabt, deswegen ja auch kein Schwedisch gesprochen. Angelika, du hast ein bisschen Schwedisch gesprochen, aber bei beiden war es eher, also keine Sprachkenntnisse oder nur wenige Sprachkenntnisse. Wie habt ihr das da am Anfang erlebt? War das tatsächlich dann ein Problem oder hat sich das relativ schnell dann doch auch gelegt?
Also ich habe schon in der Schweiz noch vor dem Auswandern Lektionen dann genommen, so Online-Privatlektionen. Mhm. Und naja, konnte dann so ein bisschen was und Angie auch, also wir konnten uns nicht unterhalten. Das können wir jetzt auch kaum oder gerade so. Also es ist schon, natürlich die Sprache ist schon für uns wichtig, dass wir es lernen. Auch was wir ein bisschen damit kämpfen, dass wir es besser lernen, weil wir halt nicht Jobs haben hier. Also wir arbeiten ja nicht mit Schweden zusammen. Auch der Pony, das Ponyreiten im Sommer, das sind hauptsächlich Ausländer. Viele Deutsche, viele Dänen. Und so ist das Lernen der Sprache ist schon für uns wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen. Und man ist halt schon nicht wirklich integriert, weil, ja, man hört immer, alle sprechen Englisch und das stimmt schon, die meisten Leute sprechen Englisch. Es ist halt trotzdem nichts auf Englisch angeschrieben und, ja, du fühlst dich nicht zu Hause ohne die Sprache.
Ja, also ich glaube, die Sprachkenntnisse sind auf jeden Fall noch ausbaufähig. Also wir sind dran. Tobi hat im Moment viel Arbeit und hat aufgehört mit den Lektionen für den Moment. Aber ich glaube, also er hat auch sich schon ein ziemlich gutes Niveau angearbeitet, quasi bevor wir eben nach Schweden ausgewandert sind. Und ich habe dann halt erst angefangen, als ich hier war, weil mir fällt das immer leichter, wenn ich dann am Ort selber bin. Aber es ist schon so, wie Tobi sagt, also es ist nicht so leicht reinzukommen.
Es ist dann der Vorteil wahrscheinlich, dass ihr sagt, ihr seid selbstständig und macht sozusagen euer eigenes Ding. Das heißt, ihr braucht nicht zwingend die Sprache, um eure Selbstständigkeit auszuüben. Andererseits wahrscheinlich der Nachteil, habt ihr eben auch nicht keine Arbeitskolleginnen oder Kollegen, mit denen man eben so tagtäglich irgendwie quatscht und dann sich vieles so von alleine auch irgendwie einschleift.
Ja. Genau.
Okay. Ja. Wie erlebt ihr das? Du hast gesagt, klar, man kann auf Englisch alles irgendwie klären, aber wie ist das so im Kontakt mit den Schweden? Macht es das schwieriger, wenn man eher die Gespräche auf Englisch führen möchte? Bleibt es dann vielleicht reservierter oder bauen sich trotzdem Freundschaften auf oder wie ist das gerade so?
Also es ist mega unterschiedlich. Mhm. Also die einen Leute, die können ja auch gar kein Englisch, da versuchst du es dann irgendwie. Das sind fast die besten Begegnungen, finde ich. Weil es ist dann, also nicht immer, aber meistens sind die dann auch happy, dass du es versuchst und es geht ja dann auch irgendwie. und sonst ab und zu wechseln die Leute halt einfach sofort auf Englisch, wenn sie merken, dass du irgendein Wort gerade nicht weißt. Also wir versuchen schon, so oft und so viel, wie es geht, immer mit Schwedisch zu klären. Und und es geht auch immer besser. Mhm. Wir sind jetzt ein Jahr hier und wir haben eigentlich noch keine, jetzt sage ich mal, Freundschaften geknüpft mit schwedischen Leuten, eben weil wir auch halt für uns selbst arbeiten und dementsprechend viel auf unserem Hof sind. Genau. Ja. Aber das kommt sicher noch. Also wir haben ja auch noch keine Kinder, also es kommt sicher noch, ja.
Okay, jetzt haben wir über die Sprache gesprochen. Wie waren so ansonsten die ersten Wochen und Monate? Was waren vielleicht Herausforderungen? Was lief vielleicht aber auch viel unkomplizierter, als ihr es vielleicht im Vorfeld gedacht habt? Wie waren das? Was waren das so die Erfahrungen, so die prägenden Erfahrungen?
Ja, ich glaube, am Anfang war es vor allem sehr stressig, weil wir hatten damals noch gar keinen Stall richtig gebaut für die Pferde. Also wir hatten eigentlich vor, dass wir das schon gemacht haben, bevor wir herkommen und komplett auswandern. Wir waren ein paar Mal hier für ein paar Wochen. Und dadurch, dass der Hof vorher nicht so gepflegt war, war es halt dann so, dass wir sehr viel einfach im Garten und so gemacht haben und dann irgendwie gar nicht dazu gekommen sind, den Stall zu bauen. Und dann war das Pferd auch zuerst bei Melanie auf der Ranch in ihrer Gastbox, die sie da hat. Da waren wir mega froh drüber. Und dann war erstmal eigentlich einfach angesagt, so ein bisschen das Wichtigste zu bauen und Zäune zu ziehen und eben den Stall zu bauen, damit überhaupt das Pferd mal dann einziehen konnte. Ja, allgemein einfach so kleinere oder größere Bauarbeiten. Wir hatten die Wasserpumpe, die anfangs nicht funktioniert hat richtig, die wir dann erneuern lassen mussten. Wir hatten dann im ersten Winter das Dach, das wir neu machen lassen haben, weil das wussten wir, das müssen wir. Also hatten wir da auch Baustelle. Ja, und dazwischen aber halt immer wieder bürokratische Sachen. Also wir mussten halt immer wieder in die nächstgrößere Stadt fahren, um da wieder irgendein Foto zu machen für irgendeinen Ausweis oder ja, einfach halt, es war so eine Mischung aus, wir haben ganz viel auf dem Hof zu tun, ankommen, dann als das Pferd hier war, neues Leben mit den Pferden. Also ich hatte in der Schweiz ja, war ich nicht Selbstversorger mit Pferden, ich hatte mein Pferd eingestellt, also wir mussten Heu suchen, ja, solche Sachen.
Es war alles neu und wir hatten ja, also wir sind ja hierher gekommen mit einem Auto mehr oder weniger voll, also nicht Auto, sondern unser Pferdetransporter voll Waren und das war alles. Und dann hatten wir aber nicht eine Wohnung, sondern einen Hof. Und dafür hat einfach alles gefehlt. Also auch, wir hatten keinen Rasen mehr, wir hatten kein Werkzeug oder nur ganz wenig und alles so Zeug. Das war schon eine Herausforderung, ja. Und nach 2 Wochen oder noch weniger habe ich dann noch meine Rippe gebrochen. Das war auch noch ganz witzig.
Okay, da warst du dann aber schon krankenversichert.
Nein, oder? Wir hatten eine Reiseversicherung. Und
okay.
Es hat dann schon, also es, wir mussten es am Schluss halt bezahlen, ja. Weil die bezahlten Teil, aber jetzt auch nicht alles. Genau. Das ist dann recht, also. Schweden ist immer so sozial, wenn du im System bist, aber sonst ist das Krankenhaus teuer.
Ja. Ja, es war halt einfach alles auf einmal und also viel Körperliches, viel Psychisches, so dieses, wir sind halt rausgekommen aus diesem Wahnsinnsstress vom Auswandern selber, also der Umzug quasi aus der Schweiz hier hoch, das hat uns schon unheimlich viel Kraft gekostet und dann sind wir hier angekommen und dann ging es ja einfach munter weiter. Also es ist schon nicht zu unterschätzen. Also man ist dann da schon, sage ich jetzt mal, so ein halbes Jahr oder ja, doch, ich würde sagen, ein halbes, dreiviertel Jahr waren wir schon sehr einfach auf Überlebensmodus. Also einfach machen, 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 aufbauen, umbauen, vorankommen. Ja, es ist schon, jetzt merken wir, ich glaube, deswegen freuen wir uns jetzt auch auf den Winter, auf den zweiten Winter, weil es jetzt eben ein bisschen ruhiger wird und wir jetzt merken, jetzt können wir so gezielter an Dingen arbeiten oder gezielter Projekte planen, ohne dass es immer sofort sein muss, quasi, ja.
Okay, und in diesem ganzen Trubel habt ihr ja auch noch eure Pferde aufgestockt. Ihr habt mittlerweile drei Ponys. War das auch gleich in diesen ersten Monaten, dass ihr da noch 2 weitere hinzugekauft habt oder kam das erst dann später?
Nein, also das kleine Pony, Pear, das eine Shetland Welsh Pony, das habe ich von Melanie tatsächlich übernommen. Das ist das ehemalige Kinderpony von ihrem Sohn, von Joshua. Und genau, also das war eigentlich so ein bisschen Glück. Sie wollte den sowieso verkaufen und das war schon im April letztes Jahr, da waren wir noch nicht mal ausgewandert. Und dann hat er uns eigentlich schon gehört. Also wir haben den schon gekauft, dann war der noch hier und ist dann bei ihr geblieben. Dann konnten wir die auch direkt dann zusammenführen. Also mein Pferd, das ich aus der Schweiz mitgebracht habe mit dem Pony, bei ihr noch. Und dann sind die halt zusammen dann erstmal bei uns eingezogen. Also nur 2 Pferde. Und dann kam über Winter nochmal ein drittes dazu, das wir quasi dann ausprobiert haben, ein größeres Pferd. Das haben wir dann aber wieder zurückgegeben, weil das nicht gepasst hat. Und kurz darauf kam dann das dritte Shetland Pony, das jetzt auch da ist, Lars, genau. Ja, also wir haben das nicht so schnell, das haben wir schon eher langsam gemacht. Ich wollte auch die ganze Zeit jetzt schon ein viertes Pferd haben. Also das Ziel ist eigentlich, 4 Pferde zu haben, 2 größere und 2 kleine. Und ja, das mit dem 4. Pferd, das haben wir jetzt nochmal erstmal ein bisschen hinten angestellt, weil ich halt schon gemerkt habe, es ist halt schon sehr viel Arbeit auch. Also mir ist es ein mega Anliegen, die Pferde auch richtig zu bewegen und denen genug Arbeit zu geben. Und ja, 4 Pferde alleine bewegen ist halt viel zu tun, neben 2 Hunden und Hühnern und Hof und ja. Genau, aber wir kriegen jetzt einen Einsteller. Das haben wir, also wir haben einen Deutscher, der jetzt auch auswandert, der einen Stall gesucht hat für sein Pferd. Und der wird jetzt sein Pferd bei uns einstellen und uns dann auch ein bisschen, ja, Ferienvertretung oder so übernehmen. Das ist eigentlich fast besser als ein eigenes 4. Pferd. Genau.
Weil ihr dann so die Möglichkeit habt, auch mal was von den Schweden außerhalb von dem relativ engen Radius auch mal kennenzulernen und mal wegfahren zu können. Okay. Das ist schön, ne? Ja, und dann kam die erste Saison mit den ersten Gästen. Wie lief's? Wie lief's da?
Ja, gut soweit. Also es war so ein bisschen wie so ein Wasserhahn, den man einfach aufmacht und dann irgendwann macht man ihn wieder zu. Also es war so halt einfach so von 0 auf 100. Also ich habe angefangen, wir haben ein bisschen Werbung gemacht, wir haben die Homepage gemacht. Melanie hat natürlich auch Werbung gemacht und ich wusste ja schon durch Melanie, dass Interesse fürs Ponyreiten hier besteht, weil sie auch immer wieder Anfragen hatte. Und ja, so war es dann auch. Also ich hatte viele Anfragen und das war auch mega schön. Natürlich auch durch den Campingplatz, der so nah hier bei uns ist. Wir haben eine Durchgangsstraße über den Hof und diese Straße führt halt zum Campingplatz. Und ja, wir haben dann ein Schild an die Straße gestellt und das hat auch so ein bisschen sein Übriges getan, dass wir dann viele Kinder hier hatten, genau, die dann zum Reiten gekommen sind.
Okay, aber das ist auch schön zu hören, dass das dann sozusagen keine große Arbeit war, das irgendwie zu bewerben und großartig aufzubauen, sondern dass es dann irgendwie doch in Selbstläufer dann wird.
Total. Ja, eigentlich schon, ja. Also ich habe dann irgendwann sogar gesagt, ich höre jetzt auf, Werbung zu machen. Also ich hatte Flyer ausgelegt an vielen Orten und mir wurde dann immer so geraten, da könntest du noch Flyer und da noch Flyer. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, mache ich nicht. War ein bisschen zu viel, weil es sind halt schon nur 3 Ponys und ich möchte halt, dass meine Ponys nicht jeden Tag 10-mal laufen, sondern die laufen eigentlich einmal, höchstens 2-mal pro Tag. Dann halt als Gruppe oder einzeln. Und ja, ich möchte halt, dass das denen weiterhin Spaß macht. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und dass ich auch Zeit habe für die Kinder, die dann kommen. Dass es nicht so diese Schnellabfertigung ist. Und ja, deswegen bin ich natürlich dann auch relativ schnell ausgebucht. Mhm. Also, weil ich halt auch nicht so viele Pferde habe. Genau.
Aber das war, also so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir waren ja im Sommer ja auch bei euch. Und mein Sohn war ja völlig begeistert. Gerade auch das, was du gesagt hast, dass du die Zeit nimmst, dass du erstmal erklärst, wie striegelt man ein Pferd? Was ist da wichtig? Wie kratzt man die Hufe auf? Dass die Kinder aber auch da mitmachen können. Und da war er total begeistert. Und am zweiten Tag hat er es ja schon gleich gewusst, zu welcher Bürste muss ich greifen? Was muss ich machen? Und dann waren wir beim ersten Tag so eine Stunde, 1,5 Stunden fast schon unterwegs. Genau. Schön erstmal deine Straße entlang, dann irgendwann den Wald abgebogen, am See entlang. Und das war auch eine schöne Runde einfach. Also es ist einfach schön, auch für die Kinder, also einfach ein tolles Erlebnis, dass man nicht nur irgendwo im Kreis rumreitet oder sonst irgendwie, sondern auch ein bisschen was von der Natur sieht, richtig rauskommt. Und das war ein Erlebnis auf jeden Fall. Das genau. Unser Sohn immer noch, da erzählt immer noch davon und ist ganz begeistert. Ja.
Das ist schön. Ja, ich denke, darum geht's uns auch. Also ich glaube, es ist schon so dieses Vermitteln von dem, was wir ja selber auch lieben, also in der Natur sein, gerade auch mit den Tieren in der Natur sein, sei es jetzt mit den Hunden oder eben mit den Ponys, dass es einfach ein Erlebnis ist und nicht dieses, ich komme dahin, ich steige aufs Pferd, wie wenn ich Fahrrad fahren würde und habe keinen Bezug zum Pferd und dann steige ich wieder ab und gehe wieder, also sondern halt eben ein rundes Erlebnis quasi. Mhm. Ja.
Jetzt habt ihr auf eurem Hof nicht nur die Ponys, sondern ihr habt auch noch weitere Tiere, hast du schon erzählt, aber ihr habt auch eigenes Gemüse. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, das ist ja schon, ihr habt nicht nur ein bisschen Gemüse, sondern gerade was Gurken und Zucchinis angeht, da habt ihr offensichtlich ein gutes Händchen dafür. Ist das einfach nur so ein nettes Hobby für euch oder ist da auch irgendwie die Idee, das vielleicht irgendwie größer zu machen?
Wir wissen es noch nicht. Das ist so, es ist ein bisschen ein Teil vom Traum, auch was Landwirtschaftliches zu machen. Auf der anderen Seite kommen wir beide aus eher, also ich ich sag mal, Agglomeration oder Stadt und sind jetzt nicht die geborenen Landwirte. ja, wir wissen es echt noch nicht, aber wir haben jetzt im ersten Jahr ein bisschen naiv einfach so einen riesigen Garten angelegt, und ohne zu wissen, wie viel Arbeit das ist. Und hatten auch eine wirklich tolle Ernte, viel mehr, als wir eigentlich selbst essen können. Und ja, wir sind mega glücklich damit. wahrscheinlich wird es jetzt so drauf rauslaufen, dass wir nochmal ein Jahr experimentieren und dann irgendwann entscheiden wir uns, ob wir was machen wollen in Richtung auch was produzieren, das wir verkaufen können oder so. Es gibt hier in der Gegend, es war gerade jetzt letztes Wochenende, Matrundan, wo es gibt einfach unglaublich viele kleine Produzentinnen und Produzenten von Lebensmitteln in allen möglichen Arten, Gemüse, Fleisch und so weiter. Und es macht einfach Spaß, es ist so ein tolles kleines Ökosystem. Die Leute sind auch, also denen ist das hier offensichtlich wichtig, gute Lebensmittel, gutes Essen. Ja, von dem her sind schon fasziniert davon.
Und aktuell verkauft er einfach die Überschüsse so ein bisschen in der Gurtsboutique, genau. Also im kleinen Hoflädelchen, wo man einfach Geld reinwirft, wenn man was mitnimmt wahrscheinlich, oder?
Ja. Genau, also wir haben das dann auch so gemacht ohne Preis und genau. Ja, es war jetzt nicht so erfolgreich wie das Ponyreiten.
Gut, jetzt habt ihr ein noch nicht ganz erfolgreiches Gemüsegeschäft. Das Ponyreiten, das aber wahrscheinlich ja eher nur im Frühling und im Sommer vor allen Dingen wahrscheinlich floriert und im Herbst und Winter, schätze ich mal, wird es nicht so viel Nachfrage geben. Das heißt, zum Überleben wird das wahrscheinlich noch so noch nicht reichen. Das heißt, ihr braucht noch irgendwie einen weiteren Brotshop und da kommst du wahrscheinlich ins Spiel, Tobi, oder?
Genau, es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich online arbeiten kann. Ich programmiere noch und ja, das ist eigentlich unser Glück, dass wir so ja hier leben können und nicht hier eigentlich einer Arbeit nachgehen müssen und dementsprechend viel Zeit für unseren Hof haben. Genau. Nicht immer einfach, weil ich hocke dann halt hier in dieser schönen Welt am Bildschirm und wäre eigentlich viel lieber draußen. Aber es ist, wie es ist. Genau. Es war früher einfacher.
Aber du kannst auch in der größten Pampa letztendlich in Schweden von guten Internetanschlüssen profitieren, schätze ich mal, oder?
Ja, Glasfaser. Wir haben kein Wasser und kein Anschluss an der Kläranlage. Aber wir haben Glasfaser.
Okay, das ist vielleicht ein Aspekt, der vielleicht in Schweden ja auch immer besonders schön ist. Aber jetzt so, wenn ihr jetzt prinzipiell mal nach einem Jahr auf das Leben in Schweden oder auf Schweden an sich so zurückschaut, was sind so die Dinge, die euch gerade am besten gefallen, wo ihr sagt, ja, das war richtig, dieser Schritt nach Schweden auszuwandern. Das war einfach, das ist total toll, das genießen wir jeden Tag. Was ist das?
Es ist das langsamere Leben. Also nicht langsamer im Sinn weniger anspruchsvoll oder so. Es ist einfach weniger Stress. Also man merkt das überall. Man merkt das beim Einkaufen, beim Rumfahren, beim Sprechen mit den Leuten. Wenn wir irgendwas mit Handwerkern zu tun haben bei uns auf dem Hof, es ist einfach eine andere Art, die Dinge zu machen. Die Arbeit ist nicht weniger gut. Es ist einfach weniger stressig. Und das war für uns eine große Herausforderung, aus der Schweiz hierher zu kommen, wir haben es einerseits gesucht, aber es war dann trotzdem nicht so einfach, weil wir sind uns gewohnt, dass die Dinge einfach auf den nächsten Tag irgendwie funktionieren. Und das geht hier anders. Und es ist auch gut so. Also es ist, wie du gesagt hast, es ist eigentlich das, was wir jetzt, oder was ich zumindest, aber ich denke du auch, am meisten jetzt lieben und darum auch nie irgendwie ans Zurückgehen denken. Und auch das Leben hier auf dem Hof, du hast immer das Gleiche um dich rum, die gleichen Bäume, die gleichen Tiere und du kannst die jeden Tag beobachten, wie sie sich verändern. Ja, das ist einfach toll.
Also so die Nähe zur Natur, die immer da ist und präsent ist.
Ja.
Gibt es auch irgendetwas, was euch irgendwie irritiert oder vielleicht auch aufregt an Schweden?
Ja, das Gleiche, was ich gerade gesagt habe.
Gut,
es ist, du, 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 ich meine, aktuell, wir haben beispielsweise nicht Probleme, aber wir müssten eigentlich an unserer Heizung was machen lassen. Und es ist einfach, wir haben es nicht rausgefunden, wie wir jemanden hierher kriegen, der dann unsere Heizung in Gang bringt.
Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist hier nicht so wichtig, neue Kunden zu gewinnen. Also irgendwie so, ja, ich glaube, es muss sich dann schon sehr lohnen, vorbeizukommen und was zu reparieren. Man möchte dann lieber vielleicht noch was verkaufen, nicht nur reparieren. So. Also ich glaube, das mit den Handwerkern ist schon so ja, etwas, wo man halt große Unterschiede sieht. Oder ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist auch, als wir das Dach renoviert haben, haben die angefangen, da hieß es dann schon so, ja, wir fangen so in circa 2 bis 5 Wochen an. Also schon mal kein klares Datum. Und irgendwann standen sie dann halt einfach hier. Das war so das eine Ding. Und zum anderen dann auch, wir hatten 2 Handwerker, die hauptsächlich am Dach gearbeitet haben, die uns dann ziemlich am Anfang gleich mitgeteilt haben, Mittwoch haben wir unseren Tag mit den Kindern, da haben wir frei und da arbeiten wir nicht. Und dann war einfach klar, okay, Mittwoch ist keine Baustelle, weil Mittwoch kommen die halt einfach nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, das kennen wir aus der Schweiz halt gar nicht. Also in der Schweiz würden dann einfach andere kommen zum Arbeiten. Aber dass man da dann einfach sagt, die 2, die haben frei und deswegen wird nicht gearbeitet, das waren so Dinge, da mussten wir uns zuerst dran gewöhnen. So,
aber genau. Das ist ja, wie ihr es wahrscheinlich auch gerade gesagt habt, das hat immer so diese, das hat eine positive Seite, aber natürlich auch eine negative Seite. Das ist eigentlich super schön, genau, dass Handwerker das so sagen können, sagt, da arbeiten wir nicht, weil wir haben da die Kinder und da wollen wir uns um die kümmern. Aber genau, als Kunde will man natürlich auch, dass die Dinge fertig werden und kann da vielleicht manchmal auch ein bisschen verzweifeln. Genau. Ja, das, ja, das seid ihr wahrscheinlich nicht die Einzigen, denen es so geht, ja.
Es ist auch einfach das Nicht-Verstehen, wie die Dinge funktionieren. Mhm. Also wenn du es mal verstanden hast, dann nimmst du es halt mit Humor und es ist halt, wie es ist. Es ist ja eigentlich nicht so wichtig. Ja.
Ja. Außer es ist was kaputt, was du ganz dringend haben musst.
Ja, wir hatten noch nie irgendwas, was dann nicht ging.
Nein.
Es ging, geht einfach anders. Genau. Ja.
Okay, gut. Wir kommen so langsam zum Ende. Am Schluss noch die Frage, habt ihr so eine Vision, wie eure Zukunft aussehen soll? Also für den Hof, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, für das Pferd, ja, nein, Gemüse, vielleicht noch größer, nicht? Gibt es da noch so eine große, so eine Idee oder sagt ihr einfach, nee, wir lassen es alles auf uns zukommen und schauen dann einfach mal, wie es wird?
Ja, also ich glaube schon so, unser Leitsatz war ja eigentlich so ein Ort der Begegnung zu schaffen, also wo man sich halt sowohl Tier-Mensch sich begegnen kann, als auch die Menschen untereinander, halt in der Natur. Also wir sind schon so am Überlegen, eben Gemüsevertrieb so ein bisschen größer zu machen, der Garten ein bisschen größer zu machen und da halt auch so ein bisschen in dieses Ökosystem, das es hier schon gibt, eben mit Direktvermarktung quasi dann einzusteigen. Das ist so eine Idee, wo wir vielleicht hin möchten, um auch so ein bisschen Leute auf unseren Hof zu holen, weil wir das eigentlich schon ganz schön finden, diesen Austausch. Was jetzt auch mit dem Ponyreiten natürlich kommt, wo dann halt Familien hier sind und man hier eine gute Zeit hat oder auch eben mit einem Hofladen so in die Richtung dann zu gehen. Das sind schon so Sachen, die uns vorschweben. Ich würde gern ein bisschen mehr noch Richtung Coaching machen. Ich mache auch pferdegestütztes Coaching und würde in die Richtung ganz gerne ein bisschen mehr noch machen. Ja, mal gucken.
Also wir hatten ja ein bisschen einen Vorgeschmack jetzt im Sommer mit dem Ponyreiten, dass die Leute auf unseren Hof gekommen sind und da irgendwie Freude hatten. Und wenn wir das einfach ausbauen können, so dass das noch mehr wird, also dass das ein Ort wird, wo man gerne hinkommt, nicht nur vorbeifährt, das ist so ein bisschen der Traum, genau. Was es genau wird, das sehen wir, das wissen wir noch nicht so genau.
Und genau. Kanada, ist das noch in den Köpfen oder ist das mittlerweile komplett raus?
Kanada ist, glaube ich, raus, aber wir sprechen schon immer wieder drüber, dass es uns irgendwann dann noch 1000 Kilometer weiter nördlich verschlägt oder sowas.
Ja.
Wir sind uns noch nicht sicher. Wir müssen mal da in Urlaub. Aber Mal sehen.
Ja, vielleicht müssen wir auch zuerst mal zusammen nach Kanada in den Urlaub. Das haben wir nämlich auch noch nicht geschafft. Genau, und eben in den Norden von Schweden. Das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es uns da irgendwann...
Also ihr wollt noch größere Einsamkeit und noch mehr Platz für die Pferde.
Ja, genau. Wobei eben, wenn man den Winter sich da anguckt, ist es da mit den Pferden nicht so lustig. Also mal sehen.
Okay.
Erstmal sind wir hier, genau, und kommen an und lernen richtig gut Schwedisch und verstehen die Kultur besser und dann schauen wir weiter. Genau.
Und dafür wünsche ich euch auf jeden Fall alles, alles Gute in Urshult, jetzt in Småland. Viel Erfolg beim weiteren Aufbau des Hofs von Gingaskåd und des Gemüseanbaus auf jeden Fall auch. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart, von euren Erfahrungen berichtet habt. Tack så mycket.
Danke auch.
Danke
immer. Ja, wenn du nun Lust bekommen hast, im nächsten Urlaub vielleicht bei Gingaskåd mal vorbeizuschauen, den Kindern ein paar schöne Stunden auf dem Ponyrücken schenken willst, dann findest du den Link zur Homepage und auch alle Kontaktdaten und Kontaktmöglichkeiten natürlich in den Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, dann euch, Angelika und Tobi, und euch da draußen an den Geräten einen wunderschönen weiteren Herbst und viel Freude euch beiden in der schwedischen Natur. Ich wünsche euch alles Gute, alles bra, wir hören. Elchkuss, der Podcast für Schweden.